aufnehmen. Ich bin erlöst, das ist mein Thema. Und mein Thema heute geht noch ein bisschen weiter. Erfreue dich des Lebens, genieße das Leben, genieße den Glauben, genieße den Herrn Jesus Christus. Amüsiere dich mit Jesus, das möchte ich hier einfach in den Raum stellen. Freue dich an dem Herrn, Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesen Gottesdiensten, die wir im Haus hier haben. Aber auch, wir haben am 8. September um 15 Uhr im Teglersee eine Taufe wieder und ich plane eine größere Taufe, nicht nur vor ein, zwei Leuten. Ich lade euch herzlich ein und wir wollen wirklich dort am Wasser uns erfreuen. Der Herr ist gut, der Herr ist gnädig, der Herr ist barmherzig. Und wer noch nicht getauft ist, der sollte darüber nachdenken, ob er sich nicht taufen lassen sollte. Denn ich taufe nur einmal im Jahr oder zweimal vielleicht und nicht jedes Mal im See. Manchmal nur in einem Bassin, aber im See ist das Schönste. Und es ist sehr schön, getauft zu werden. Also das vergisst du nie mehr und wirst auch nie mehr vergessen. Ich bin getauft durch die Gnade Gottes. Ich glaube nicht, wir glauben nicht an Kindertaufe oder Babytaufe. Das möchte ich auch ganz klar im Raum stellen. Babys gehören dem Herrn Jesus. Und durch den Mann oder durch Frau sind die Kinder geheiligt. Verstehst du? Da, ob sie jetzt, bis sie erwachsen sind, bis sie mündig sind, bis sie das Haus verlassen, bis sie Vater und Mutter verlassen, die Kinder sind geheiligt. So wie der Gläubige, Paulus an die Korinther schreibt, wie ein Gläubiger der Familie, der zweite, der nicht gläubig ist, der wird geheiligt. Die ganze Familie, die nicht gläubig ist, wird durch den einen Gläubigen geheiligt. Ein Lamm für die ganze Familie. Das ist meine Philosophie und das lehrt die Bibel. Das ist ganz einfach und schlicht. Also, wer nicht getauft ist, sollte darüber nachdenken, mir kurz eine Mail schicken oder mich schreiben oder anrufen, wie auch immer, damit ich das planen kann und damit ich weiß, wie viel Taufkleider wir bereitstellen müssen. Vielleicht muss ich ein paar weiße Kleider noch kaufen, ich weiß es nicht. Wir haben ein paar, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich plane und ich glaube, es wird ein Fest sein für unsere Gemeinde. So, nur nebenbei. So, dann sind die anderen Gottesdiensten, der Monat August ist bald rum. Ich habe den ganzen Monat über Jesus gesprochen und Jesus ist das Zentrum meiner Verkündigung. Es geht um Jesus und Jesus hat ja auch gesagt zur Taufe, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und ich glaube, dass du bestimmt selig werden willst. Also mach das Ding fest in deinem Leben. Erfreu dich am Leben. Mach was aus deinem Leben. Verplempere nicht dein Leben. Das Leben mit Jesus ist fantastisch. Und jemand hat mir diese Tage gesagt, du sagst immer wieder, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber ich merke das gar nicht in meinem Leben. Die Leute sind unterbelichtet. Entschuldigung, wenn du eine richtige Sache mit Jesus machst, du bist happy, du bist glücklich. Du freust dich auch in den Kämpfen, in den Schwierigkeiten, in den Anfechtungen. Und auch, wenn du nichts hast. Ich werde nie vergessen, ein jugoslawischer Bruder, den ich besucht habe in Jugoslawien, damals noch unter Tito, der nimmt ein Glas Becher und sagt, lieber Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Da war nur ein bisschen Speck, eine Essiggurke und eine Kanten Brot, verstehst du? Aber er dankt Gott, dass er so viel hat. Ich habe in meinem Herzen gedacht, Bruder, du weißt nicht, was bei uns in Deutschland los ist, wie reich gesegnet wir sind und wie viel wir da haben. Aber ist egal. Dankbarkeit ist der Schlüssel, um das Leben zu genießen. Fang an, Gott zu danken für die Kleinigkeiten, für die Lappalien. Ja. Corrie ten Boom, sie hat in ihrem Film Die Zuflucht einfach ihrer Schwester Betsy gesagt, Betsy, wir können Gott hier danken, dass wir Läuse im Lager haben. Verstehst du? Dass wir Läuse hier im Lager haben. Da kommen die SS-Leute nicht rein und inspizieren hier nicht unsere Bude. Du kannst Gott für manches danken, auch wenn du Läuse hast. Entschuldigung. Manche Leute verstehen nicht, die sagen nur, ich danke Gott für das Schöne und Gute und Liebe und Nette. Ich möchte heute mit euch das Buch Prediger durchnehmen. So Bibelstudio machen, Prediger. Das Buch Prediger ist im Alten Testament von dem König Salomo angeblich geschrieben, wie auch immer. Er war König, hat fast 900 Frauen gehabt. Er wusste, was Leben ist, was Genießen ist, was Lebenslust, Lebensfreude ist. Er war ein sehr gebildeter, sehr intelligenter. Er wusste über alle Pflanzen, er wusste über alle Vögel Bescheid, er wusste über das Leben Bescheid. Er war ein Friedenskönig, damals Nachfolger von König David. Und das Buch möchte ich so ein bisschen streifen. Das ist so wie Bibelstudium heute ein wenig. Was ist das Leben? Was ist das Leben wert überhaupt? Und er beginnt ganz einfach vorne mit Schönheit, Fülle und Wohlstand. Und das ist auch ein Segen, die Fülle zu haben, satt zu sein, nicht hungern zu müssen. Wir können hier in Deutschland Gott wirklich von Herzen danken. Wir haben mehr, als wir brauchen. Wie viele Lebensmittel werden weggeschmissen? Wie viele Lebensmittel? Also wir haben mehr, als wir brauchen. Aber der Segen, und ich möchte auch ganz klarstellen, der Segen kann auch Fluch sein. Wenn man zu viel hat, vergisst man den Herrn, man dankt Gott nicht mehr, wie auch immer. Wenn man richtig das Leben angeht und richtig lebt, dann ist es Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und nicht wie das Summa Summarum, das Stichwort, das Leitwort im Buch Prediger ist, alles ist nur Hasche nach Wind. Alles nur nix, eigenes Wort nix, könnten wir schreiben, was der Buddha auch sagte, nichts. Wahrscheinlich auch hat Buddha auch diese Worte aufgegriffen, nichts, alles ist nichts, ein Hasche nach Wind, nur ein Suchen, nur Forschen, nur Jagen. Wenn man das Leben richtig angeht und richtig lebt und richtig gebraucht, dann erreicht man was. Und ich fange mit dem Wort Schönheit ganz besonders im Predigerbuch. Und Schönheit, adrette Menschen, die haben im Leben leichter. Da bewerben sie sich irgendwo, da gucken sie die Nase, die Haare, das Gesicht, das Outfit und so weiter und sagen, du wirst eingestellt. Und die gucken nicht nach der Persönlichkeit, nach dem Charakter, nach den Fähigkeiten. Oft werden nicht einmal Zeugnisse gefragt. Verstehst du? Nur die Schönheit. Schöne Menschen haben Vorteile im Leben. Verstehst du? Die haben Vorteile im Leben. Die Öffentlichkeit stellt solche Menschen schnell auf den Podest. Das ist prima. Dieser Mensch, der hat eine Ausstrahlung. Und du weißt gar nicht, was er alles drin hat. Vielleicht nur Heu und Stroh. Ja, diese Menschen müssen gar nicht intelligent sein. Schöne Menschen, große Menschen. Weißt du, ein kleiner Mensch hat Probleme. Der muss immer hochgucken. Und die Großen, die schauen runter. Die haben Vorteile. Also mir hat jemand gesagt, warum bin ich nicht gewachsen? Ich bin so benachteiligt vom Leben. Ich muss immer hochgucken. Ich muss von den anderen immer lernen, obwohl diese Person sehr intelligent ist. Das hat mir mein Lehrherr mal gesagt, der war ganz klein, kleiner als ich. Und er sagte, ich bin so benachteiligt vom Leben, obwohl ich Meister bin und so weiter. Die Leute denken, ich bin hier nur Lehrling, weil ich so klein bin. Also schöne Menschen, große Menschen haben Vorteile. Deshalb, sie müssen gar nicht so intelligent sein, die können doof und saudumm sein. Und sie repräsentieren nur eine Schicht, eine äußere Schicht eines Menschen. Das ist die Schale. Sie geben einem das Gefühl, sie sind besser als die anderen, weil sie schön sind, weil sie groß sind, weil sie eine Ausstrahlung haben. In dem Management, heute im Betrieb draußen, sagt man, Kleider machen Leute. Und du siehst, wie die Leute dann auftreten und die denken, das Auftreten ist das, was einen was ausmacht. Ich war aber schockiert. In einer Jugendkonferenz war ich mal und da hieß es, heute spricht Pastor sowieso. Ich habe ihn nicht gekannt, ein Jugendpastor. Ich habe gesagt, ja, das wird so ein junger, dynamischer Mann sein. Da kam ein puckliger, alter Bruder. Und habe gesagt, du, von dem ist nichts zu erwarten. Der ist pucklig und alt und der ist kein Jugendlicher. Du, als der anfing zu predigen, du, da sind Fetzen geflogen. Da sind Leute nach vorne zum Altar gekommen. Verstehst? Das Innere macht aus, das Äußere macht überhaupt nichts aus. Und wir sollen aufhören, nach der Bibel, nach dem, was das Wort Gottes uns lehrt, nach dem Äußeren zu gehen. Alles ist nur Haschen nach Wind. Das ganze Äußere, was die Menschen heute so machen. Ja, sogar in den Clubs. Ich habe mal eine Anzeige gelesen. Bei uns sind nur schöne, junge, adrette Menschen herzlich willkommen. Verstehst du? Und was ist mit den Nichtschönen, die abstehende Ohren haben oder graue Haare haben? Hier in Berlin, einer Berliner Gemeinde, hat der Pastor aufgefordert, eine größere Gemeinde, hat der Pastor aufgefordert, ältere Leute, Leute im Rollstuhl, die sollen sich weiter nach hinten sitzen und vielleicht nicht mal in der Gemeinde mehr kommen. Wir brauchen vorne nur adrette Leute, wenn wir Fernsehaufnahmen machen, da müssen wir vorne adrette, pfiffige Leute haben. Tut, dass es heute gang und gäbe, ganz besonders in den Kirchen, wo Fernsehgottesdienste veranstalten. Da geht es nur ums Äußere, vorne pfiffige, feine, adrette, sexy Leute zu haben. Ich spreche nicht irgendwie vom Himmel, nein, ich spreche von der Erde. Wir sind hier in dieser Welt. Und das Fazit, die Geschwister der Schönheit und so weiter. Weißt du, was die Geschwister der Schönheit und der Fülle und des Reichtums sind? Stolz. Das sind die Geschwister, stolz. Der Mensch wurde stolz, Arroganz und dann die Gier nach Materialismus, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und das Problem liegt bei dem Erzengel Luzifer, der dachte, er wäre der Geilste, der Schärfste, der Schönste, der Mächtigste und so weiter. Und dann musste er den Himmel verlassen. Und so viele Menschen fallen und stolpern und so weiter über ihre Schönheit, über ihre Schönheit. Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass mir das Aussehen nicht wichtig ist. Ich gehe auch jeden Tag zum Spiegel und gucke, wie ich aussehe und ob mein Scheitel noch richtig sitzt oder was weiß ich, ob ich irgendwelche Pickelchen habe. Weißt, mich interessiert das auch. Und dass wir gut aussehen. Gott hat nichts gegen gutes Aussehen. Aber Gott hat etwas, wenn wir uns was einbilden auf unser Aussehen, auf unsere Schönheit, auf unser Reichtum, auf unseren Wohlstand, auf unsere Gesundheit. Ich versuche immer wieder, dass wir anständig angezogen sind, gepflegt sind und dass wir unter den Menschen können gehen. Wir müssen nicht wie Schlampen und Lumpen unter den Menschen rennen. Das ist nicht Gottes Wille. Jesus war schön angezogen. Ich habe die ganze Zeit über Jesus gesprochen. Der hat einen Zweireiher getragen, dass man sogar, als er dann gekreuzigt wurde, über sein Kleid, über sein Gewand gewürfelt hat. Wer kriegt das? Wir wollen es nicht zerteilen, denn es ist aus einem Stück gewebt. Denk an diese Geschichte. Jesus trug gute Sachen. Und wir sollen als Christen gute Sachen tragen, nicht den Ausschuss irgendwo, was die anderen abgegeben und abgeschoben haben. Denn wir sind Königskinder. Und Königskinder werden nicht also ausgelatschten Schuhe tragen. Und damit fängt so vieles an. So, wir haben die Wahl. Und wenn ich die Wahl habe und wählen kann und so weiter, dann, ja, wir haben die Wahl zu wählen. So oder so. Stolz zu sein, eingebildet zu sein, arrogant zu sein. Oder zu sagen, ich lasse mir genügen. Und die Botschaft, die ich hier habe, genieße das Leben. Genieße das Leben. Und wir müssen wählen zwischen schön sein, alles zu besitzen, oder vielleicht auch nicht schön sein, nichts zu besitzen und so weiter. Nicht bevorzugt zu sein, sondern vielleicht benachteiligt zu sein. Wir müssen wählen. Nachteile im Leben zu haben. Denn was nützt es, heißt es in meiner Bibel, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Was nützt du, dass du schön bist? Ich habe mal einen Apfel gekauft. Ich war so schockiert über den Apfel. Ich beiß in den Apfel drin, roter, schöner, bunter Apfel oder gesunder Apfel von außen hin und innen drin war der Wurm. Und so sind viele Menschen, die sind äußerlich schön, perfekt, alles in Ordnung, aber innen drin sitzt der Wurm. Was dieser Wurm auch immer ist und so weiter. Ja, was nützt es, wenn die ganze Welt einem zu Füßen liegt? Bei Jesus hätte es sein können, der Teufel kommt, alles will ich dir geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Und so viele Menschen gehen auf die Lüge Satans ein. Was nützt es, wenn ich alles habe und unglücklich bin? Wenn ich alles habe und krank bin? Wenn ich alles habe und vom Pech verfolgt werde? Zu einer der superreichsten Menschen, Rockefeller und die anderen, wie sie auch hießen, kam einmal jemand und machte bei seinem Geburtstag ein Interview. Aber sie müssen glücklich sein. Sie haben Milliarden, was sie eigen nennen. Sie haben Vermögen. Sie müssen wirklich glücklich sein. Dann sagt dieser Mann, ich bin nicht länger als 14 Tage, höchstens 40 Tage, 14 Tage in meinem Leben glücklich gewesen. Schau doch die Leute an. Eine Berlinerin, ich war noch gar nicht lange in Berlin, ist hier, lese ich in der Zeitung, eine Berlinerin ist verhungert. Und man hat festgestellt, vor einem vollen Kühlschrank. Diese Berlinerin ist vor einem vollen Kühlschrank verhungert. Und die Ursache war, sie konnte nicht mehr schlucken. Was nützt es, du hast einen vollen Kühlschrank und kannst nicht mehr schlucken? Ja. Du musst künstlich ernährt werden, womöglich. Was nützt es? Du hast alles und du kannst das Leben nicht genießen. Das Einzige, was die Sorgen verändern kann, wäre vielleicht deine Gesundheit, dass du wieder schlucken kannst. Genieße dein Leben. Aber auch die Krankheit kann ein Segen sein. Eigentlich beten wir für Kranke. Gott soll die Kranken heilen. Aber manchmal ist die Krankheit besser. Da denkt man nach, was ist mein Leben wert? Und in dem Predigerbuch, da ist eine andere Passage drin. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Mensch, bedenke, in gesunden Tagen, in schönen Tagen, wenn es dir gut geht, dass du einen Schöpfer hast, dem du danken musst, dem du alles verdankst. Aber Gesundheit ist ja nicht mit Geld bezahlbar. Mit Kummer, Sorgen und Schmerz kannst du dein Leben nicht genießen. Da und dort und zwickst und juckst und kratzt und beißt und frisst. Und man wird am lebendigen Leibe aufgefressen, so wie dieser König Herodes. Er war mächtig, stark, er verfügt über Leben und Tod. Und der Josephus beschreibt in seinem Buch den König Herodes von Judäa, der ist am lebendigen Leib verfault, der hat so gestunken, dass die Leute sogar Mundschutz nehmen mussten, wenn sie ihn bedienten. Was nützt es, du hast alles und dann lässt er noch groß ausrufen, Tier spricht, dieser König Herodes wie der lebendige Gott. Und dann platzte, Gott straft, der Engel Gottes schlägt ihn tot und dann platzte es, sein Geweide bricht aus, verstehst du, verfault am lebendigen Leib. Was nützt es? Der ganze Reichtum, die ganze Pracht, die ganze Macht. Was nützt es? Wie kann ich mein Leben genießen? Wie kann man das Leben genießen? Denk drüber nach, wie kann ich das Leben richtig genießen? Wenn ich weiß, ich muss eines Tages sterben. Zu mir kam ein Hippieball, einfach hat mich angesprochen, Herr Matudis, wir sind geboren, um zu sterben. Ich habe darüber nachgedacht, habe gesagt, ja wirklich, wir sind geboren, um zu sterben. Jeder einzelne von uns auf diesem Planeten Erde ist geboren, um zu sterben. Ja, wie kann ich aber das Leben genießen? Wie kann ich meine Frau, meine Kinder, meine Familie genießen, meine Arbeit genießen, meinen Glauben genießen, meinen Gott genießen, wenn ich weiß, ich werde morgen doch sterben? Ich muss alles verlassen, mein Haus, alles, was ich erwirtschaftet, zusammengehamstert habe, ich muss alles verlassen. Ja, ich nehme nichts mit. Die Chinesen haben einen guten Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich nehme nichts mit. Das Leben ist für mich, und als ich so nachdachte nach diesem Gespräch mit diesem Hippie damals, das Leben ist wie eine Henkersmahlzeit. Du futterst doch ganz kräftig und dann wirst morgen gehängt oder erschossen oder auf dem elektrischen Stuhl gesetzt. Ich bin geboren, um zu sterben. Und das ist, was im Prediger drinsteht. Und das hat dieser König Salomo vor 1000 Jahren vor Christus beschrieben. Und er gibt das Profil des wahren Menschseins, was der Mensch ist. Der Mensch hasst nach Glück. Denkt, das habe ich. Und da habe ich nicht einmal eine Mücke in der Hand. Was ist das Leben? Was ist das Leben gewesen? Ja, denk drüber nach. Salomo schrieb so oft, das war sein Tagebuch, Predigerbuch war sein Tagebuch. Und er schrieb über 10 Mal, genieße das Leben. Genieße das Leben. Und er hätte Recht und Grund gehabt zu genießen und Möglichkeiten gehabt zu genießen. Einfacher Rat. Wie Augen öffnet. Genieße das Leben, ja. Und das ist, was die Welt will. Tu das, was du willst. Das ist die Parole der heutigen Gesellschaft. Und alles ist eitel. Ein Haschen nach dem Wind. Alles so bedeutungslos, so unwichtig. Stell dir mal vor, du bist am Rande des Grabes, am Abgrund. Und du weißt, morgen ist mit mir vorbei. Da ist alles belanglos. Da denkst nicht mehr, wer füttert meine Viecher im Stall? Wer putzt das Auto? Oder wie geht es mit mir weiter? Wir verhalten ja oft so, als wenn wir blind wären vor der Wirklichkeit. Und hier das Predigerbuch will uns die Augen öffnen. Ja, was bleibt uns? Was bleibt uns unterm Strich? Du wirst 100 Jahre alt oder vielleicht 120 noch. Das werden die Menschen in der nächsten Zukunft wahrscheinlich dank der Technik und so weiter. Was werden sie schaffen? Denk nur an die lieben Pharaonen. Die Leute haben richtig gedacht, alles in meiner Pyramide, in meinem Grab, mein Gold, mein Silber, sogar die Frauen und die Tiere, manche haben sogar ihre Katzen noch mitgenommen in die Pyramiden. Und dann wurde zugemacht für alle Ewigkeit. Und was machten sie heute, die Leute? Sind die Grabräuber. Die plündern die ganzen Schätze der Pharaonen. Alles ist eitel. Und wahrscheinlich hat Salomo gewusst, was die lieben Ägypter machen. Alles ist eitel, alles ist Dummheit. Hör mir gut zu. Nicht, dass du noch Depressionen kriegst, wenn ich noch weiter predige. Aber ich möchte dir die Wahrheit sagen. Du solltest vielleicht Depressionen bekommen, damit du aufwachst. Damit dir die Augen geöffnet werden. Alles ist nichts. Was hast du vom Leben? Du hast verheiratet, hast Kinder in die Welt gesetzt. Du hast so viel geschuftet, gearbeitet, gespart. Dein Herz ist fast zusammengebrochen. Brauchst ein zweites Herz, musst du, und was weiß ich noch alles, du hast geschuftet. Und was ist das Ergebnis? Da fragst du dich, wofür lebe ich denn eigentlich? Ist das wirklich alles? Das war der Grund, warum ich zum Heiland gekommen bin. Ich habe alles gehabt. Ich bin zum Heiland nicht gekommen, weil ich Sünde hatte. Oder weil es mir schlecht ging. Oder weil ich keine Freude hatte. Ich hatte Freude am Leben. Aber ich habe jedes Mal, wenn ich die Freude fest in der Hand hatte und hielt und sagte, Johannes, ist das wirklich alles? Ist das alles, wenn du ein Mädel hast? Ist das alles, wenn du ein Auto hast? Ist das alles, wenn du Geld hast? Ist das alles, wenn du ja verreisen kannst? Ist das wirklich alles? Über 30 Mal sagt der König Salomo hier, alles ist Jagen nach dem Wind, alles ist eitel, alles ja bringt uns nirgendwo hin. Auch für den Christen, ich möchte den Christen hier predigen. Das Buch steht in der Bibel für gläubige Menschen, nicht für Ungläubige. Du segelst, lässt dich treiben, kommst nirgendwo hin. So wie der Christoph Kolumbus, der dachte, wenn ich einmal um die Erde reise, ich komme wieder, komme ich nach Ihnen auf der anderen Seite dieser Welt. Ja, aber da kommst du ganz woanders, wo du denkst. Alles ist eitel. Und darin liegt eine ganz gewaltige Botschaft. Das ist Erweckung. Wenn du das einmal begriffen hast, alles ist nichts, alles ist eitel, dann hast du Erweckung erlebt. Eine echte Erweckung. Alles andere ist nur Käse und Quatsch. Nur ein bisschen rütteln und schütteln. Da entdeckst du und merkst, du, das ist nicht alles. Das ist nicht alles, nur Geld zu haben, nur Arbeit zu haben. Jemand hat vor Jahren noch gesagt, Arbeit ist mein Leben. Und dann ist der Kerl arbeitslos geworden. Und dann habe ich gesagt, Bruder, und was ist jetzt? Weißt du, der hat so geprotzt, Arbeit ist mein Leben, das ist das Wichtigste, wenn ich nur arbeiten habe. Ja, Arbeit ist nichts. Andere sagen, Fußball ist mein Leben. In aller Liebe. Alles ist so vergänglich, das steht im Predigerbuch drin. Alles ist so vergänglich, deine Schönheit, deine Äußerlichkeit. Ich habe mich erschreckt, als ich die ersten grauen Haare bekommen habe. Ich habe gesagt, guck mal, ich nehme kein Haarfärbemittel und trotzdem werden die farbig. Dann blüht der Mandelbaum, die Mühle malt nicht mehr. Die Fenster sind dunkel. Verstehst du? So, das ist, was der Mensch erlebt im Alter. Als ich zur Welt kam, ging ich auf alle vier. Dann, als ich groß erwachsen war, ging ich auf zwei Beine. Und als ich dann älter wurde, ging ich auf drei Beine. Also mit dem Stock damals gab es keinen Rollator. So, das ist der Lauf des Menschen. So beschreibt Salomo das Dasein unseres irdischen Lebens. Man sucht nach Leben. Ein Liederdichter in unserer Gemeinde, der bei uns mal gesungen hat, der hat gesagt, ich suchte das Leben und fand nur Schein. Ich suchte das Leben und fand nur Schein. Ja? Mein Leben war ein einzig Jagen. Dann sagt nach dem und dem, also er beschreibt so wie Eleonore von Reuss, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen von der Erde los. Ist das wirklich alles? Alles so vergänglich, man wird enttäuscht. Überall findet man nur den Tod. Die Erde ist ein großer Planet, ein großer Friedhof, der um die Sonne kreist, mehr nicht. Sie sind alle gestorben. Ja. Spurgeon kam zum Glauben, als er dann sich mal in eine Kirche, was draußen so schüttete, in eine Kapelle ging und der Älteste, der keine richtige Predigt hatte, der hat es am Stammbaum Jesu gelesen und so weiter, er zeugte Söhne und Töchter und starb, wurde geboren, zeugte Söhne und Töchter und starb, zeugte Söhne und Töchter und so weiter und starb, dann sagte der Mensch, das ist das Leben. Man wird geboren, man zeugt Söhne und Töchter und man muss sterben. Und das war der Grund, warum der Spörtchen sich bekehrt hat. Der Grund, ist das wirklich alles? Man wird enttäuscht, von der Realität eingeholt, dreht sich im Kreis. Es ist zum Verzweifeln und zum Kotzen manchmal. Ja, man will leben und um einen stirbt und krepiert die ganze Welt. Und wir erleben gerade jetzt im Augenblick, wie die Wälder verbrennen, wie die Natur verwüstet, wie das alles so abstirbt, alles um uns krepiert. Ja, wir leben. Von wegen. Du vegetierst, aber du lebst nicht. Schau die Welt an. Schau die Gesellschaft an. Da raubt einer den anderen aus. Und einer will stärker und größer sein wie der andere. Und alles ist nur Haschen nach Wind. Alles ist nur Haschen nach Wind. Ist das wirklich alles? Es ist gut, dass wir die Sinnlosigkeit erkennen. Geschwister, es ist wirklich gut, denn nur dann kann ich das Leben genießen. Alles ist sinnlos, was ich da so als materiellen Dingen zusammenhamstere, zusammenhole, zusammenbaue. Der Mensch ist ein Messi. Hör mir gut zu. Der sammelt nur alles Krusch zusammen, kommt selber nicht mehr durch das Leben, weil es zu viel hat. Der Mensch von heute hat zu viel. Die Kinder haben viel zu viele Spielsachen. Die brauchen höchstens 5 Spielsachen, haben Psychologen festgestellt, um glücklich zu sein. Wie viel Erde braucht der Mensch? Kennst du diese Geschichte vom Tolstoi? Da in Kasachstan oder Kaukasus, irgendwo kann man Land kaufen, so viel man will. Also man bezahlt einen Preis und dann haut man einen Flock rein und dann geht man in der Geschichte von Tolstoi rum und haut mal wieder einen Flock rein. Man kauft das Land, begrenzt es von diesen Scheichen, das Land und ja, und dann sagt er, aber da ist auch noch so ein schönes Stück, da könnte ich mir einen Garten anlegen, pflanzt auch und so weiter. Und dann erreicht gerade noch den Flock zum Schluss und so weiter. Aber das ist, was braucht er? Nur für einen Friedhof, nur für seinen Sarg und für sein Grab. 2 Meter auf 50 Zentimeter, das reicht vollkommen. Wie viel Erde braucht der Mensch? Und was verbraucht er alles? Ist das wirklich alles? Wir sollen das Leben erkennen, den Sinn des Lebens finden. Aber wie? Genieße das Leben. Finde den Sinn deines Lebens. Was ist der Sinn deines Lebens? Nur zu heiraten? Nur Erfolg zu haben, Karriere zu machen, angesehen zu werden, sich zu profilieren, sich zu verwirklichen? Ist das wirklich der Sinn des Lebens? Genieße das Leben. Und ich habe eines festgestellt, ohne Gott schmeckt dir nicht einmal das Essen. Ja, was soll das alles? Der Weg über die Zunge ist kurz. Im Predigerbuch steht es ja auch. Er hat es festgestellt. Ohne Gott kannst du das Leben nicht genießen. Da wirst du ganz bald nüchtern. Und Salomo will gerade durch all diese Dinge, das, was er beobachtet hat, hat alles genau beobachtet, will uns, ja, die Augen öffnen. Eigentlich, wenn ich das Buch Prediger lese, richtig lese, ist ein typisch atheistisches Buch. Ist ein typisch atheistisches Buch, voller Ernüchterung, alles ist nichts. Arbeit ist nichts. Verstehst du? Gesegnet sind die Menschen, die früh gestorben sind oder nicht einmal geboren wurden. Denn die haben so wenig Kämpfe gehabt, so viel wenig Stürme gehabt. Die mussten nicht so viel Negatives erleben wie du und ich. Das Buch zerstört alle frommen Illusionen. Das Predigerbuch vom Salomo. Ich sage, für mich ist es so wie eine Ausnüchterungszelle. Da werden fromme, geisterfüllte Charismatiker plötzlich runtergeholt auf dem Teppich. Alles ist nichts. Ja, die ganzen Pharisäer. Das Gesetz ist ein Ich muss das. Und du hast alles gemacht und das Pharisäer muss auch sterben. Kommt nicht in den Himmel gleich. Ja, und der Charismatiker, die Gesetzlichen, die Pfingstler. Oh, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, du jubelst, hüpfst und tanzt und klapperst. Und dann musst du doch sterben. Was ist aus dieser ganzen Freude geworden? Aus deiner Halleluja. Und deinem Jubel und deinem Lobpreis und was weiß ich, was hast du davon? Hättest du es nicht gesungen, hättest du wenigstens was anderes gemacht, hättest dich im Liegestuhl hingelegt und die Sonne genossen. Ich will jetzt nur die Wahrheit sagen. Leute, wir sollen ernüchtern. Manche denken, sie können sich den Himmel verdienen oder sich den Himmel erarbeiten. Alles ist eitel. Auch, dass ich hier predige. Für was mache ich denn? Für was mache ich denn? Ich mache das. Ich mache das gerne und mit Freuden. Und ich genieße. Aber für was mache ich? Wenn ich daran denke, wie viel Predigten habe ich gehalten in meinem Leben? Liebe Zeit. Es geht auf keine Kuhhaut mehr. Viele Predigten, ja, wenn ich denke, in Stuttgart, da wurde es gar nicht auf CD und nicht mal auf Kassette aufgenommen. Nur ab und zu mal eine Predigt nachgedruckt und mitgeschrieben. Aber das war auch alles. Und ich habe trotzdem gepredigt. Wenn du keinen Gott hast, ist alles umsonst und für die Katze und vergeblich. Meine Bibel sagt, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Irgendjemand hat es mitgenommen, irgendeine Seele hat mal geholfen, irgendeinen hat mal aus der Hölle rausgeholt. Aber ich weiß es nicht. Alles ist nur Haschen nach Wind. Wie viel Freiversammlungen und Open-Air-Gottesdienste habe ich in meinem Leben veranstaltet? Wie viele Leute habe ich getauft, getraut und beerdigt? Alles ist nichts. Ja, ich stehe vor Gott eines Tages. Und ich will dir zeigen, genieße das Leben, tu was für dich selber. Und das, was Gott an dir durch dieses Nichts tun konnte, dass du aufgewacht bist, für was lebe ich denn eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Nur predigen? Nur singen? Nur beten? Nur Halleluja schreien? Nein. Einfach, was konnte der Heilige Geist an meinem Leben verwirklichen? Was konnte Gott an mir tun? Nicht an den anderen. Wir leben für die anderen, für den Materialismus, für das Sichtbare. Alles ist so vergänglich. Mit 180, 200 Stundenkilometer rast du durch die Landschaft, siehst gar nichts. Ja, ich war schon dort, bin vorbeigefahren. Ja, ich habe was gesehen, aber nichts gesehen, nichts entdeckt. So, dieses Buch ist ein sehr ernüchterndes Buch, Prediger, ein atheistisches Buch. Deshalb verdammen nicht die Atheisten, wenn sie sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Vielleicht haben sie besser, mehr kapiert als mancher Gläubige. Mit dem Tod ist wirklich alles zu Ende. Deine Schmerzen sind zu Ende. Deine Sorgen sind zu Ende. Deine Arbeit ist zu Ende. Dein Stress ist zu Ende. Dein Glück und dein Unglück ist zu Ende. Deine Krankheit ist zu Ende. Das ist alles zu Ende. Mit dem Tod ist alles aus. Und jetzt, was bringst du mit? Für die Ewigkeit. Deshalb, ohne Gott ist alles sinnlos. Ohne Gott ist alles sinnlos. Man hat sich nur köstlich amüsiert. Ja, und das ist, was die Leute denken, dass das Leben genießen. Ich habe mich köstlich amüsiert, sich etwas belustigt, mich beweihräuchert oder beweihräuchern lassen. Ich habe mich gut unterhalten, ich habe gestritten, ja, habe mich erheitert und was weiß ich, was ich alles. Aber mehr auch nicht. Alles ist eitel. Geschwister, kommt runter. Auch von eurem religiösen Wahn, egal was es ist, lasst uns ganz unten sein. Du kannst heute ausnüchtern. Heute ist noch nicht zu spät zum Ausnüchtern. Du, wenn du krank wirst und kurz vor dem Tod stehst, ich will dir nicht mit dem Tod drohen, vergiss es. Ja. Und wenn du nichts mehr mal hast, und dann fragst du, was bleibt mir übrig? Was bleibt mir für die Ewigkeit übrig? Und Jesus sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind und nicht hier auf dieser dreckigen Erde. Salomo ist erst auf dem Sterbebett klug geworden. Aber so lange musst du nicht warten. Hör mir zu, lieber. Und wenn du mir zuhörst, wirst du vielleicht aufwachen und ernüchtern. Was würde ein Sterbender sagen? Denk darüber nach. Der weiß, morgen ist aus mit ihm, wird die Maschine abgestellt. Und er weiß, viele, die im Sterben lagen, die sagen, oh, hätte ich bloß anders gelebt, hätte ich anders geliebt, hätte ich anders was mehr unternommen, was für mich selber getan, hätte ich mehr gegeben. In Hamburg habe ich mal in einer Evangelisation einen Preußen getroffen, aus Ostpreußen, ein Großgrundbesitzer, der hat gegeizt und gespart und gehamstert, und dann kamen die Russen und die haben ihm alles weggenommen. Dann sagt er, hätte ich bloß mehr gegeben, dann hätten die Russen nichts gekriegt. Ja? Hätte ich bloß mehr gegeben, der hat nur gehamstert und die haben seine ganzen Schätze, seine ganzen Reichtum genommen. Ja, und so werden die Menschen geplündert. Hätte ich bloß mehr aus mir selbst gemacht. Das ist, was in der Ewigkeit zählt. Mehr aus mich selbst, nicht für die anderen, sondern aus mir selbst für Gott. Hätte ich nur gelebt, hätte ich bloß richtig gelebt und weniger geschuftet, hätte ich mal ein paar Pausen eingelegt, hätte ich ja das Predigerbuch besser verstanden, hätte ich nur richtig gelebt. Salomo muss sein Leben zu Ende bringen und sagt, alles ist nichts, alles ist eitel. Und erst auf dem Sterbebett wird der Christ oder gläubig. Ja. Das Leben predigt uns sehr klar. Es redet Tacheles. Da kannst du, dem Leben kannst du nichts vormachen. Deinem Leben. Und ich spreche hier für dein Leben. Das Buch beschleunigt unser Erwachen, bevor es zu spät ist. Du kannst dich taufen lassen. Wir haben ja am 8. September Taufe hier. Und wer getauft werden will, du weißt die Möglichkeit, getauft zu werden. Und du schiebst es immer, ja, ich mach das. Und dann bist du zu alt, dann kannst du nicht mal ins Wasser mehr runtersteigen. Nicht mal in die Badewanne mehr. Ja, und jetzt hast du die Gelegenheit, getauft zu werden. Schiebst nicht auf. Ganz schnell hier, dieser Salomo hat 10 Erkenntnisse in seinem Buch niedergeschrieben, um das Leben zu genießen. Mach das Beste draus. Er will es weitergeben, aber seine Söhne haben es nicht kapiert. Seine Nachfolger haben sowieso auch nicht viel kapiert. Nütze die Realitäten des Lebens. Und dann bist du am Schluss nicht enttäuscht. Ja, sie tat, was sie konnte, heißt es von einer Frau in der Bibel. Sie tat, was sie konnte. Tu das, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Und nicht, was die anderen von dir verlangen. Tu, was du kannst. Nütze die Realität des Lebens. In der Bibel heißt es, alles soll zu unserem Besten dienen. Ja, was nützt es? Du sparst, du schuftest, hast tolles Haus, tolle Wohnung, tolle Möbel, alles ist toll. Und das Erste ist, die Natur ist mächtiger als der Mensch. Hier Prediger 1 bis 3, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Ich möchte immer die Verse dazu sagen, damit du das zu Hause nachlesen kannst. So, die Natur ist mächtiger als der Mensch. Ja, eines Tages, du baust ab und du merkst, dass du abbaust. Du kannst die Treppen nicht mehr so schnell steigen wie bisher. Du kannst nicht mehr so schnell rasen und laufen. Reagierst nicht mehr so gut, musst das Auto sogar abgeben und Führerschein sogar noch abgeben. Die Natur ist ein ewiger und mächtiger Kreislauf, kann nicht gestoppt werden, nicht rückgängig gemacht werden, kontrolliert unser Werden, unser Dasein. Prediger 1, Vers 3 bis 10. Der Mensch lebt nur eine kurze Zeit und dann ist er vergangen wie eine Blume, wie ein Gras auf dem Felde, verdorrt. ja, nicht mehr da. Das zweite Problem, was Salomo feststellt, ist, einige Probleme können niemals behoben werden, können nicht gelöst werden. Einige Dinge in deinem Leben können nicht gelöst werden. Prediger Kapitel 2 und Kapitel 6. Da kannst du nachlesen. Ja, manche Dinge kannst du nicht gut machen, selbst wenn du wolltest. Etwas ist vielleicht falsch gelaufen in deinem Leben. Freude ist ein Segen, eine gute Sache. Wir sind biologisch angelegt auf Freude. Und wir sollen verschiedene Arten von Freude erleben, aber alles ist so nichtig, so kurz, so begrenzt. Und dann das schlimme Erwachen, war das wirklich alles? Ja. Und dann kommst du plötzlich im anderen Film, im anderen Kino, und plötzlich siehst du andere Bilder. Alles ist nichtig. Und die Frage ist, hast du es richtig genossen? Hast du aus deinem Leben das Beste, das Optimalste getan? Ich lag diese Tage bei mir auf dem Balkon und habe den Blumen zugeguckt und dann die Bienchen, wie sie dann kamen. Und da waren verschiedene Bienchen, die gingen von Blüte zu Blüte und dann kamen sie wieder zurück zu der Artenblüte und da haben sie nichts gefunden, gingen sie wieder zu der nächsten Blüte. Und so ist das ewiger Kreislauf, man versucht es wieder auf der gleichen Tour, nach der gleichen Masche. Und dann kommen andere, die haben auch versucht, wieder hier. Ja, die Biene wollte immer was noch holen, aber da war nichts mehr da. Du kannst deine Jugend nicht mehr aufholen. Kannst du liften, so viel du willst. Als nächstes, dass man arbeitet nur, dass man werkelt und tut und macht. Und denke ich, durch die Arbeit erfülle ich den Auftrag. Gut, Arbeit ist von Gott erfunden. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Aber Prediger Kapitel 2, Vers 4 und dann ja bis 11 lesen wir, das Leben ist nicht nur Leistung, nur etwas zu produzieren, nur ein paar schöne Stunden zu haben. Denk nur an die Geschichte vom reichen Kornbauer in der Bibel. Der hat gearbeitet und Gott hat ihn gesegnet. Die Felder trugen reichlich und dann musste plötzlich die Scheune anbauen und wieder vergrößern und wieder vergrößern. Und eines Tages steht er da und sagte, danke Gott. Oh, liebe Seele, Vorrat für viele Jahre. Und dann plötzlich steht der Tod an der Tür und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Für meine Kinder natürlich, für meine Enkel oder was weiß ich für wen. Für wen wird es sein, was du bereitet hast? Und deshalb, arm sind die Menschen, die nur Geld haben, hat Bismarck einmal gesagt. Oder nur materielle Dinge horten und so weiter. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Manche sind eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. In uns steckt so viel Eitelkeit. Hör auf das, was in deinem Herzen so tief pockert und ja, irgendwann hört mein Herz auf zu poltern, zu schlagen. Diese Maschine hat irgendwo auch ein Ende. So, was wird es sein? Wem wird es gehören, was du erwirtschaftet hast? Jesus stellt es ganz klar, klipp und klar. Jesus widerspricht nicht dem König Salomo. Er bestätigt es. Er sagt, schau doch die Lilie im Tale an. Die Lilie war schöner gekleidet als Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit. Vergiss es. Vertraue Gott. Lebe mit Gott. Dann bist du schöner wie die Lilie, wie König Salomo. Du bist wie eine Lilie. Und dann schau doch den Sperling an. Materialismus erfüllt nicht die Seele. Geld befriedigt nicht. Beruhigt vielleicht, aber befriedigen tut es nicht. Ja. Arm sind die Menschen, die nicht mehr Geld haben, die nur schuften. Und die kommen am Ende ihres Lebens. Der alte Rockefeller war schwer krank und so weiter. Und die Mitarbeiter, seine Geschäftsführer und so weiter, die wussten, der Mann macht nicht mehr lang. Dann er geht mal nachts in den Büros da von seinen Mitarbeitern, macht die Schublade auf und dann sieht er die Todesanzeige für Rockefeller. Unser sehr verehrter und geliebter und was weiß ich alles. Und der ist nur gerade 60 Jahre oder über 60 kurz gewesen. Dann erschrickt er sich. Die schreiben schon meine Todesanzeige. Hat er Schublade zugemacht und gesagt, ich muss einiges in meinem Leben ändern. Und da hat er radikal einiges geändert. Wir haben diese Rockefeller-Stiftungen. Man muss denken, was du willst. Der hat gesagt, weg, 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 weg. Der hat sogar seinen Kindern nichts mehr gegeben. Kein Erbe. Die Kinder sollen selber was schuften und selber was für sich tun. Und du, der ist gesund geworden und er ist über 90 Jahre, fast 100 Jahre alt geworden. Verstehst du, fang an, das Leben zu genießen. Wofür ist das Leben da? Nur zu schuften, nur zu horten, zu hamstern? Vielleicht musst du auch deine Todesanzeige lesen. unser geliebter Pastor, unser geliebter Bruder, unsere geliebte Schwester. Verstehst du? Wir sind ihm so dankbar. Was nützt es, die Dankbarkeit der Leute? Du solltest die Dankbarkeit zu Lebzeiten erleben. Und das ist dem Rockefeller groß geworden. Zu Lebzeiten verteile sein ganzes Vermögen. Die ganzen Rockefeller-Stiftungen. Manches ist Unsinn, verstehst du, was er gemacht hat. Aber trotzdem, er hat gesagt, mir reicht's. Mir reicht's. Mir reicht's. Fang an, das Leben zu genießen. Wie schnell bist du entzaubert, wirst das Geld entzaubert, das Materielle entzaubert. Was ist das Wichtigste, das Wertvollste überhaupt? Und das Wertvollste und Wichtigste kannst du mit Geld nicht kaufen. Du kannst Sex für Geld kaufen, du kannst ja Vergnügen, kannst Rausch für Geld kaufen, kannst vielleicht ja Reisen, große Reisen unternehmen, alles fürs Geld. Aber das Wichtigste ist nicht bezahlbar. Der verlorene Sohn verprasste, hör mir gut zu, verprasste sein ganzes Vermögen, sein Erbe mit Dirnen. Steht ausdrücklich in der Bibel. Nicht mit Saufen und Fressen, mit Dirnen. Er wollte leben, geliebt werden. Aber was hat er bekommen? Er wollte Befriedigung erleben, aber der wurde ausgenommen nach Strich und Faden. Er wollte Liebe, aber Liebe kann man mit Geld nicht kaufen. Ist nicht zu haben. Frieden ist nicht mit Geld zu kaufen. Ja, er hat gemerkt, die ganze emotionelle Investition, was ich da machte, hat sich nicht gelohnt. Alles nur Haschen nach Wind. Und plötzlich hat er gar keinen Pfennig mehr oder keinen Cent mehr. So schnell werden die Illusionen uns geraubt. Wir können unsere Ideale nicht verwirklichen. So wie dieser gute Mann, den ich beerdigt habe hier aus Ostberlin. Einen Kämpfer, der mit Wilhelm Pieck die DDR aufgebaut hat. Und die wollten keinen von ihrer Partei haben und keinen von ihrer Kaste. Da sollte da ein Redner kommen und ich kam als Redner. Ich darf alles sagen, was ich will. Denen ist alles wurscht bei der Beerdigung. Ich muss nur einen Satz sagen und den muss ich ganz betonen und laut sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Als ich mich vorbereitet habe für die Rede, für die Trauerrede, habe ich gedacht, Johannes, und wie sieht's mit dir aus? Bist Christ? Glaubst du an den Heiland? Kannst du dein Ideal verwirklichen? Und ich war geschockt. Ich kann mein Ideal auch nicht verwirklichen. Ich habe mir so viel vorgenommen, was weiß ich, bis ans Ende der Welt zu reisen. Und ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Denk drüber nach. Er konnte es nicht. Er hat gute Ideen gehabt. Sozialismus, weißt du, ja, die Leute sollen gerecht behandelt werden, vieles andere mehr. Du kannst in dieser ungerechten Welt Menschen nicht gerecht behandeln. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und du, das ist so ernüchternd. König Salomo hat schon vor 3000 Jahren das geschrieben. Ich konnte mein Ideal nicht verwirklichen. Alles ist nur Haschen nach Wind. Wir alle werden sterben. Prediger 2, Prediger 19 und Prediger Kapitel 15. Sterblichkeit, hör mir gut zu, du erschrickst, was ich sage. Aber ich sage das trotzdem. Die Sterblichkeit ist ein Geschenk Gottes. Dass wir endlich diesen ganzen Krusch, den ganzen Mist, den ganzen Dreck hinter uns lassen können und ein anderes Leben beginnen können. Ohne Sterben funktioniert das nicht. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und es sterbe, denn anders kann es nicht existieren. Ohne der Sterblichkeit könnten wir niemals unser Fleisch ablegen. Unsere Unverzehrtheit, ja, die müssen wir verlieren, um ins Paradies wieder zurückzukommen. Und Gott hat im Paradies zwei Bäume gestellt. Von allen Bäumen könnt ihr essen und so weiter, lasst euch schmecken. Aber von diesen zwei Bäumen nicht. Du darfst alles in deinem Leben machen, aber von zwei Dingen nicht. Was es auch alles ist. Und Jesus hängt am Kreuz, stirbt in ein paar Minuten. Und daneben hängt ein Stecher, der Schächer wird auch bald krepieren, beziehungsweise dem werden die Knochen gebrochen. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann, heute noch willst du mit mir im Paradiese sein. Also Sterben ist ein Geschenk Gottes. Passt natürlich nicht in unsere Zivilisation, in unsere Gesellschaft. Wir verschieben den Tod da auf die Hospiz oder was weiß ich, in die Klinik, in sakrotanfreie Räume, gereinigte Räume. Sterben, ja. Früher noch im Mittelalter einmal gesungen, süßer Tod. Der Tod ist nicht mehr süß, der ist bitter für die meisten. Ja. Für uns beinhaltet die Sterblichkeit Verlust und Trauer. Was viele dazu veranlasst, ist zu verschieben, zu verdrängen. Darüber redet man nicht. Ich weiß es.
Wenn ich mit Menschen spreche über Sterben und die wirklich vor den Toren der Ewigkeit stehen, ja, darüber, ich habe noch mir keine Gedanken darüber gemacht. Wir sollten uns Gedanken machen. Wir stehen vor Tor der Ewigkeit. Dem Tod wird niemand davonlaufen, auch nicht Augustin. Verstehst du? Da ist die Geschichte da, ja, der in der Pestzeiten da in Wien irgendwo unter den Leichen lag und plötzlich rauskommt. Wir können dem Tod nicht weglaufen, vielleicht noch ein bisschen verschieben. Unser Leben kann ein bisschen künstlich am Leben länger erhalten bleiben. Aber das bringt nichts. Ist mehr eine Qual für die Sterbenden als ein Segen. Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Und dann wachst du plötzlich auf. Herr, ist das wirklich alles? Das nächste, was der Salomo hier entdeckt hat. Das Leben geschieht in Jahreszeiten. Das Leben geschieht in Jahreszeiten. Kapitel 3, Vers 1 bis 17 und Kapitel 7. Das Leben ist eine ständige Verwandlung, eine ständige Veränderung. Wir verändern uns jeden Tag. So wie ich euch heute Morgen sehe, werde ich morgen nicht mehr sehen. Der eine wird nicht da sein, da werden ein paar andere da sein und so weiter. Alles ist so der Vergänglichkeit unterworfen. Deshalb hat Gott gesagt, macht euch kein Bildnis. Das Foto, das ich heute Morgen mit euch oder mit euch mache, das Foto stimmt morgen nicht mehr. Der Eindruck, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, die ich heute mache, gilt morgen nicht mehr. Das war vorbei. Leben ist eine ständige Veränderung. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Das Leben geschieht so in Abschnitten, in Jahreszeiten, in Bruchstücken. Alles nur, ist nur Stückwerk. Es sind nur Fetzen. Es sind nur Abfolge. Wir sprechen von Chronologie. Es ist alles nur chronisch. Wird er chronisch geschrieben, der war das erzeugte den und den und dann starb er, wurde geboren dann und dann und starb. Unser Leben ist ein vorübergehendes Wesen. Das ist unser Leben, nur vorübergehend. Wir sitzen im Auto und dann merken wir gar nicht von der Geschwindigkeit, merken gar nicht von dem Druck draußen, von den Spannungen. Wir rasen dahin. Unser Leben ist ein vorübergehendes Wesen. Wir gehen auf die Ewigkeit zu. Und was wirst du in der Ewigkeit mitnehmen, mitbringen? Das nächste, was der Salomo entdeckt hat. Manche Dinge können hier niemals verstanden werden. Du wirst hier vieles, auf viele Fragen keine Antwort finden, Kapitel 3 und Kapitel 10. Du wirst auf viele Fragen keine Antwort finden. Man kann vieles über Gott und das Leben verstehen, aber das Letztendliche, die Wurzel, das Ursprüngliche, das i-Tüpfelchen, wirst du nicht finden. Du glaubst es, aber es ist ein Haschen nach Wind. Ich habe Gott erkannt, Halleluja. Verstehst du? Morgen hast du eine andere Erkenntnis und das ist alles schon im Schatten, schon überholt. Ich habe mein Buch geschrieben hier, wie kam das Evangelium zu uns und wenn ich so jetzt drüber lese, denke ich, Mensch, du könntest noch vieles anders schreiben. Deine Erkenntnis ist gewachsen, deine Erfahrung ist gewachsen. Du bist größer geworden, du bist reifer geworden. Ja, das meiste, was von unserem Leben übrig bleibt, ist Fragezeichen. Warum? Weshalb? Wieso? Und die einzige vernünftige Antwort, was die Pharisäer dem Herrn Jesus immer wieder gegeben haben, ich weiß nicht, wir wissen es nicht. Die Pharisäer haben ganz schlau geantwortet, wenn Jesus sie was gefragt hat, was tief Geistliches, wir wissen es nicht. Und wir müssen auch ehrlich zugeben, ich weiß vieles nicht, ich weiß das meiste gar nicht. So, ein Fragezeichen bleibt übrig. Das nächste, was Salomo hier in Prediger festgestellt hat, es gibt immer schlechte Anführer, schlechte Führer, schlechte Menschen, schlechte Gesellschaften. So, ein schlechter Apfel. Es wird immer schlechte Äpfel geben. Schlechte Politiker, schlechte Geistliche, schlechte Eltern, schlechte Chefs, schlechte Trainer, schlechte Geschwister und Freunde. Das wird es immer geben. Die werden nicht aussterben. Paulus hat so einen Pfahl im Fleisch gehabt. Und weißt du warum? In meiner Bibel steht es, damit er sich nicht überhebe der großen göttlichen Erkenntnissen, die er hat. Uns wird zu wohl, wenn es uns wohl geht. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Es ist schön, dass wir das so singen. Aber Paulus sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch, damit ich mich nicht überhebe. Satan schlägt mich mit Fäusten. Warum? Wieso? Weshalb? Alles ist eitel, alles ist nur Haschen nach Wind. Seine ganze Erkenntnis. Was hat er von seinen ganzen Studien als Pharisäer? Hör mal, was er da in einem Brief schreibt. Ich achte alles für Kot. Deutsch würde heißen Scheiße. Ich achte alles für Kot. Ich will nur eines, Christus gewinnen. Verstehst? Plötzlich denkt er um. Mein ganzes Studium ist Mist. Ich denke noch an Peter Octavianus. Der hat in Amerika Theologie studiert. Aus Indonesien, ein junger Mann. Er wollte Pfarrer werden, Prediger werden. Er studiert Theologie, hat gute Diplomas. Er hat ein Stipendium bekommen, sogar für sein Studium. Und dann ist er auf dem Weg mit dem Schiff damals. Es wurde nicht so viele Flugzeuge, flogen noch nicht so viele Flugzeuge. Und es war auch nicht so günstig. Schiffreise war günstiger. Peter Octavianus fährt nach Hause. Und in der Kajüte, wo er da sitzt, und er freut sich, ich komme nach Hause als Pfarrer, als Prediger. Ich werde das Wort Gottes predigen. Und dann sagt der Herr zu ihm, spricht der Herr in der Kajüte und sagt, Peter, verlässt du dich auf deine Diplomas oder verlässt du dich auf mich? Auf wen und auf was verlässt du dich? Und er geht spazieren und sagt, nein, Herr, ich verlasse mich schon auf dich. Und dann, was ist mit den Diplomas? Er hat diesen Kampf in einem seiner Bücher beschrieben. Denn in irgendeinem Kampf. Und was ist mit den Diplomas? Ja, verlässt du dich auf die Diplomas oder verlässt du dich auf mich, auf meinen Heiligen Geist? Und dann geht er eines Nachts, eines Abends, um Mitternacht geht er da am Bord spazieren, nimmt seinen Koffer und schmeißt alle Diplome übers Bord und sagt, der Herr, ich verlasse mich nur noch auf dich. Er kommt nach Hause, sein Vater flippt aus, sagt, Junge, ich habe alles Beste, mein Bestes dir gegeben, damit du studieren kannst und jetzt bringst du kein Papierstück mehr nach Hause. Und so viele Leute leben für Papierstücke, für ein Diploma, für einen Doktortitel oder was weiß ich, für welche Titel auch immer. Und du hast nichts. Und dann sagt er, Papa, tut mir leid, der liebe Gott hat zu mir gesprochen und ich habe alles über Bord geworfen. Sollen die Fische haben. Und dann fing er an zu predigen. Die Kirche hat ihn nicht eingestellt, du hast ja gar kein Diploma. Hast du überhaupt studiert? Du kannst nichts nachweisen. Wir müssen in dieser Welt immer was nachweisen. Aber bei Gott musst du nichts nachweisen. Halleluja. Ja, und was ist mit deinen Diplomen? Sagt er, tut mir leid. Dann hat er einen Bauern gefunden. Dann sagt der Bauer, wenn die Kirche dich nicht erlaubt zu predigen, predige bei mir in der Scheune. Und dann hat er die Scheune zur Predigtstätte gemacht und hat in der Scheune gepredigt. Und der Heilige Geist ist so mächtig gefallen, dass die Leute um die Scheune standen. Die haben das Feuer über die Scheune gesehen. Die haben gedacht, die Scheune brennt. Aber von wegen, dass die Scheune brennt. Das Feuer des Heiligen Geistes war in der Scheune. Und der Heilige Geist braucht keine Diplomas. Petrus hat kein Diploma gehabt. Paulus hat sein Diploma auch über Bord geworfen, irgendwo in der Wüste verlassen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr sollt meine Zeugen sein. Und das ist Leben genießen. Und Peter Octavianus war ein Erweckungsprediger für Indonesien. Er hat wirklich viel für Gott getan. Aber mit seinem Diploma hat er nichts erreicht. Alles ist nur heitel. Verstehst du, das ganze Studium, es ist schön und ich empfehle jedem Menschen zu studieren, zu sich vorzubilden, zu lernen. Aber wenn du darauf baust, ich habe studiert, ich habe einen Titel, vergiss es. Nicht jeder muss dich mögen. Prediger Kapitel 4, Vers 4 und Vers 16. Nicht jeder muss dich mögen. Alles ist heitel. Ja, der muss mich lieben, der muss mich verstehen, der muss mich sich meiner erbarmen und annehmen. Jeder muss uns mögen. Nein, nicht jeder muss uns mögen. Die richtige Person muss uns mögen. Die richtige Person, nicht jeder. Leider müssen viele Menschen in die Ausnüchterung, dass sie ernüchtert werden und dass sie wieder klar denken, mich muss nicht jeder lieben, mich muss nicht jeder verstehen, um mich muss sich nicht jeder kümmern. Wenn sich einer um mich kümmert, soll ich sagen, wer das ist? Jesus Christus. Wenn der an mich denkt. Und Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, hat der Schächer gesagt. Herr, gedenke meiner, wenn er an dich denkt, dann wohl dir, dann bist gesegnet. Sammelt euch Schätze, die wirklich bleiben, die nicht vergehen. Werde nüchtern, alles ist vergänglich, alles nur Hasch nach Wind. Manche Leute sagen ja, essen und trinken. Darüber spricht der Salomo auch, Kapitel 2, Vers 24 und viele andere mehr. Essen. Und dann sagt er, der Weg über die Zunge ist so kurz. Die Frau arbeitet den ganzen Tag und kocht und bereitet zu und so weiter. Und in 10 Minuten ist alles aufgegessen. Ja, der Weg über die Zunge ist kurz. Genieße das Essen. Und wie genieße ich das Essen? in der Bibel finden wir immer wieder mit Danksagung. Ja, wir sollen alles mit Danksagung an uns nehmen, mit Danksagung. Aber heutzutage, wenn ich daran denke, die Menschen nehmen alles selbstverständlich. Ich habe mal am Tisch gebetet, in der Kantine, wo ich mal gearbeitet habe. Dann hat jemand meiner Nachbarn gefragt, ja, was machen Sie da? Er hat gesagt, ich danke Gott fürs Essen. Dann sagen sie, ja, du bezahlst ja dein Essen. Ja, verstehst, du verdienst ja dein Geld und so weiter und du bezahlst dein Essen. Da musst du nicht deinem Herrgott danken. Verstehst du? Mein Vater, bei uns wollten die Kinder, meine Geschwister auch nicht am Tisch beten, als wir uns bekehrten. Dann hat er gesagt, geht im Schweinestall. Die Schweine grunzen zuerst, bevor sie zum Trock gehen und fressen. Ja, selbst die Schweine beten. Und selbst die Vögel draußen, die pfeifen und musizieren und preisen Gott, bevor sie ihre Würmchen und Käferchen verschlucken. Der Dankbare wird gesegnet. Danke Gott für die Arbeit, dass du eine Arbeit hast. Danke Gott, dass du soweit gesund bist und noch laufen kannst. Spaß bei der Arbeit, Freude bei der Arbeit. Fang an, Gott für die Kleinigkeiten, für die Lappalien, für die Kickerleszeug zu danken. Du merkst es erst, was das war, wenn du die Sachen nicht mehr hast. Wenn das Essen dir nicht mehr schmeckt, wie die Frau hier in Berlin, dass sie vor dem vollen Kühlschrank verhungert. Die hat alles gehabt. So schrieb die Zeitung. Unverständlich. Ja, fang an Gott zu danken, dass du die Arbeit hast. Und das wird, dann wird deine Arbeit dich befriedigen. Und dann wirst du von der Arbeit was haben. Dann wirst du Erfolg haben in deiner Arbeit und durch deinen Dienst. Fang an täglich zu feiern. Ja, morgens, wenn du aufstehst, nimm das nicht so selbstverständlich, dann, wenn du morgens aufstehst. Und sag, wenn du aufstehst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Und dann geht der Tag ganz anders. Also, als wenn du aufstehst und sagst, ach, das ganze Mist stört mich und was die Leute alles von mir wollen. Nein, freu dich, dass die Leute was von dir wollen, dass du noch was hast zu geben. Fang an, täglich, jeden Tag was Schönes für dein Leben zu machen. Ermutige andere. Genieße das Leben. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Das, was du weitergibst, das bleibt dir erhalten. Denn der andere dankt nachher für Gott, für das, was du gegeben hast. Was du selber vernascht und verbraucht hast, das ist verfressen. Das ist verschlungen. Das ist nichts. Kommt nachher hinten raus. Das war alles. Ermutige andere. Sag jeden Tag jemand ein gutes Wort. Kritisiere nicht so viel. Lass dich von der Arbeit nicht unterdrücken. Du bist kein Sklave der Arbeit. Im Gegenteil. Du musst arbeiten, um leben zu können, aber du bist kein Sklave. Nimm dir Zeit für deine Seele. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst? Lade täglich Gott zu dir ein. Lade dich mit Gott auf. David ermannte im Herrn. Was er auch immer gemacht hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Wahrscheinlich so Klimmzüge. O Herr, du bist in mir. Groß und mächtig und stark ist der Herr Zebaoth. Und alle Lande sind seiner Ehre voll. Lade dich mit Gott auf. Und du bleibst nicht auf der Strecke. Wir haben ja zurzeit Elektroautos sehr viel. Die meisten Leute sollen ein Elektroauto kaufen. Aber weißt du, du brauchst eine Ladestation für dein Elektroauto. Da fährst du vielleicht 400 Kilometer und musst wieder aufladen. Bei den Benzinern brauchst du eine Tankstelle. Wo bekommst du deine Ermutigung her? Wo wird gutes Essen für deine Seele gekocht? Hör diese Predigt und ich bin Gott dankbar, dass wir das tun dürfen, hier über das Internet die Predigten zu verbreiten. Lebe ein Leben der Vergebung. Wie genieße ich mein Leben? Erlebe täglich selbst die Vergebung, dass der Herr dir so viel vergibt und gib die Vergebung weiter anderen Leuten. Du bist nicht würdig und die anderen sind auch nicht würdig. Alles nur Hasche nach Wind. Alles nur Bluff. Vergib, lass los. Sei gut zu anderen Menschen und die anderen Menschen werden gut zu dir sein. Sei nicht zu stolz und eingebildet. Lass dich von anderen beschenken. Und dich verwöhnen von anderen sogar. Genieße das Leben. Prediger 12, Vers 1 und folgende Verse bis Vers 13 kannst lesen. Verbringe viel Zeit mit Gott. Genieße Gott. Nütze jede freie Minute, um mit Gott zu sprechen. Höre sein Wort, bewundere ihn, verehre ihn, danke ihm. Finde deine Freude am Herrn, Psalm Kapitel 37. Freue dich am Herrn, wie einer, der eine große Beute findet. Und jetzt komme ich eigentlich erst zu meinem Thema. Ich bin kurz vorm Schluss, aber jetzt komme ich erst zu meinem eigentlichen Thema. Mit Jesus lebt sich gut. Da gibt es einen alten Dichter von 1757, Christian Fürgott Gellert. Er schrieb ein Osterlied. Und ich möchte diese paar Gedanken aus diesem Lied zitieren. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind deine Schrecken? Und er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Deshalb sterben es, ja, menschlich ist uns vorprogrammiert, müssen wir. Aber genauso wie das Sterben sicher ist, genauso sicher ist auch die Auferstehung, meine Auferstehung, nicht nur die Auferstehung Jesu Christi. Du lebst ohne Todesfurcht und ohne Zukunftsangst und so weiter, wenn du weißt, Gott hat alles unter seine Kontrolle. Und dann Gellert schreibt weiter, er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht, dies ist meine Gewissheit, mein Glaube, mein Optimismus. Und das gibt mir Optimismus. Er lebt. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Glory, glory, glory. Halleluja. Und daher kommt dieses positive Denken, was ich als positives Denken verstehe. Alles andere ist nur Quatsch, kickeres Zeug. Kinderspiel. Gellert schreibt weiter. Jesus lebt. Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werde ich auch zugleich ewig herrschen und ewig leben. Freu dich an deiner Ewigkeit. Genieße deine Ewigkeit jetzt schon hier auf Erden. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, wenn er gleich sterben würde. Gott erfüllt, was er verspricht, hat Gellert geschrieben. Dies ist meine Zuversicht. Halleluja. Ich lebe von den Verheißungen Gottes jeden Tag und ich fürchte mich nicht. Und jeden Tag hat der Heiland für dich ein Fürchte dich nicht bereitgestellt. Gellert sagt weiter, Jesus lebt. Wer nun verzagt und lästert ihn und Gottes Ehre gnadet und er hat uns Gnade zugesagt, dass der Sünder sich bekehre, Gott verstößt ihn in Christus nicht und das ist meine Zuversicht. Bekehr dich von deiner Verzagtheit. Schüttle die ganze Verzagtheit und Mutlosigkeit und Ängstlichkeit ab. Spuck sie auch raus. Ja, geh in die Toilette und kotze es raus von mir aus. Sag, ich beschäftige mich nicht mehr mit der Ängstlichkeit. Jesus lebt, sein Heil ist mein. Sein will ich auch mein ganzes Leben. Reines Herz will ich sein und böse Lüsten will ich widerstreben. Er lässt den Schwachen nicht. Das ist meine Zuversicht. Halleluja. Genieße das Leben, genieße Jesus. Jesus lebt. Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden. Keine Macht der Finsternis, auch kein Geld und so weiter, keine Herrlichkeit, kein Leiden, keine Schwierigkeiten, kein Mensch, kein Problem, keine Sorge. Seine Treue wirket ewig. Jesus ist meine Zuversicht. Bau auf Jesus dein Leben. Jesus lebt. Nun ist der Tod wie der Eingang in das Leben. Der Tod ist Eingang in das Leben. Das haben früher die Alten geglaubt. Das glauben die Jungen nicht mehr, deshalb haben sie keine Zukunft mehr. Und keine Hoffnung. Weichen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht. Herr, Herr, meine Zuversicht. Da mussten die Todesschatten fliehen. Lebe das Leben Jesu, lebe ein starkes, gesundes Leben, so wie Jesus hier gelebt hat. Die ganzen Monat August habe ich darüber gesprochen. Lebe das Leben des Wohlseins, der Gesundheit, des Segens. Fang an zu leben, so wie Jesus. Hatte nichts und er hatte doch alles. Lebe ein Leben aus der Hand Gottes. Sei optimistisch und positiv. Genieße die Dinge. Sei in allen Dingen dankbar. Das kann ich nicht genug wiederholen. Sei in allen Dingen dankbar. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Dankbare Menschen sind zufriedene Menschen. Dankbare Menschen sind beschenkte Menschen. Und dankbare Menschen sind gesunde Menschen. Du musst nicht hier nach vorne kommen und mit dir beten lassen, dass du gesund wirst. Nein, fang an, Gott zu danken und du wirst von selbst automatisch gesund werden. Halleluja. Ja, Gott segnet den Dankbaren. Denk an die 10 Aussätzige. Der, wo zurückkam, der hat den Segen für immer bekommen. Er war rein. Gott hat den Menschen ins Paradies hingestellt und nicht in der Hölle. Wir sind für den Himmel bestimmt, für den Thron Gottes und gib dich mit weniger nicht zufrieden. Begreife deine Bestimmung. Du bist sterblich. Aber Gott hat etwas in dir hineingelegt, das ewig ist und fang an, die Ewigkeit zu genießen. Und Gott muss uns zeigen, wie ich die Ewigkeit genieße. Weißt du, wir brauchen eine Offenbarung Gottes für unser persönliches Leben. Wie gebrauche ich meinen Alltag? Wie bin ich glücklich? Wen kann ich glücklich machen? Und wer kann mich glücklich machen? Ja, Gott muss uns zeigen, wie ich den Reichtum, seinen Segen und so weiter richtig genieße und gebrauche. Im Paradies sagt er, du darfst alles essen, nur von zwei Bäumen nicht. Mir ist alles erlaubt, aber ich muss nicht alles tun. So, von zwei Bäumen. Gott hat sich diese zwei Bäume für sich selbst reserviert, was es alles ist. Diese zwei Bäume waren für Gott heilig und besonders. Viele reiche Menschen können mit dem Reichtum nicht umgehen und viele Arme mit ihrer Armut auch nicht. Beides miteinander. Sie bilden sich auf ihr Reichtum was ein. Oder die Armen bilden sich auf ihre Armut was ein. Ich denke nur an die Mönche. Ja, die haben alles aufgegeben, auf alles verzichtet, alles der Kirche vermacht. Und was haben sie? Nix. Genauso nichts. Auch die Mönche. Denen geht es auch nicht besser. Die mussten auch sterben alle. Gott segnet keinen Stolzen. Man kann sogar arm sein und demütig sein und kann man stolz und eingebildet sein. Ich denke nur an eine schwäbische Frau, die ich mal miterlebt habe. Da kommt Besuch und die zieht schnell Schürze an. Da habe ich gesagt, Schwester, warum ziehst du die Schürze an? Ja, die Leute sollen sehen, dass ich arbeite. Verstehst du? Auch falscher Stolz. Reichtum verursacht viel Leid im Leben des Menschen. Gott segnet mit Reichtum, Gott gibt alles und so weiter. Und wir sollen es weitergeben. Wir sind nur Durchlauferhitzer. Wir sollen nur einfach gute Worte sagen und weitergeben. Gebrauche deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, um ja, Gutes zu tun. Und vergiss nicht, Gutes zu tun. Reichtum ist eine Aufgabe, egal was man hat. Reich an Fähigkeiten, reich an Mitteln, reich an irgendwelchen Möglichkeiten. Fang an, Gott zu dienen. Die Bibel sagt zum Beispiel, wir sollen gerne herbergen, gastfrei sein, Leute aufnehmen. Mach was aus deinem Leben. Gastfreundschaft ist eine Gabe. Ich denke nur an die Martha in der Bibel, die Schwester von Lazarus und Maria. Sie hat gedient dem Herrn Jesus und am Heiland hat es geschmeckt. Und sogar die Geschichte ist in der Bibel enthalten. Maria hat auch was Gutes an sich. Aber die Martha, sie hat gedient. Und es ist populär geworden, die Martha in der Bibel. Maria hat Jesus nur unterstützt. Auch das ist wichtig. Ich habe so oft in meinem Predigtdienst erlebt, wie wichtig sind Menschen, die den Pastor unterstützen, die in die Gemeinde kommen und die Gemeinde besuchen und die Leute sagen, ach guck mal, da gehen sie hin, da ist was los, da muss was los sein, denn sonst würden die Leute nicht hingehen. Oder die hören die Predigt, die müssen, da muss was drin sein. Ich denke nur an den blinden Bartimäus in Jericho. Da gehen Leute vorbei und dann fragt er, was ist da los? Jesus kommt. Und dann springt er auf, schmeißt seinen Bettlermantel runter und rennt auch mit als Blinder. Weil deine Schritte bestimmen, wer in deine Spuren eines Tages folgen oder noch folgen werden. Deine Schritte, deine Entscheidungen motivieren andere. Wenn du den Segen nicht genießt und die Leute sehen, dass du es nicht genießt, dann werden auch andere nicht wollen. Das ist, wenn du nach Hause kommst und deiner Familie am Tisch erzählst, auch der Pastor war heute nichts, die Gemeinde hat blöd gesungen und die Geschwister, die sind so komisch hier bei uns und so weiter. Wenn du das alles zu Hause sagst, dann wird der Sohn deiner Tochter sagen, so in diesem Club möchte ich nicht hingehen. Wenn du von der Gemeinde redest, wofür du begeistert bist, da wirst du auch andere mitziehen. Die Israeliten kamen nicht ins gelobte Land, wo Milch und Honig floss, weil sie auf die Riesen schauten. Sie haben Angst gehabt vor Kämpfen. Angst ist ein Blockierer, dass du den Segen nicht genießt. Angst ist ein Bremsklotz, behindert dein Leben vor dem ganzen Genießen in deinem Dasein. Ist ein Hemmschuh, ein Klotz am Bein. Angst, was denken die anderen Leute? Angst, was wird aus uns? Angst, werde ich noch geliebt? Der Heilige Geist will uns Frieden und Freude schenken und uns die Angst nehmen. Ja, vor all diesen Dingen. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Viele Christen vernaschen ihre Segnungen, ihre Talente oder verprassen sie wie der verlorene Sohn und die haben nichts davon. Fang an zu genießen deine Pfunde, deine Talente, die der liebe Gott dir gab. Und jeder von uns hat ein Talent, meine Lieben. Jeder von uns. Selbst wenn du nur still sitzen kannst. Was viele gar nicht können. Nicht mehr können. Oder zuhören. Ja. Ja, selbst das ist ein Talent, eine Gabe. Und er gewann einen anderen Pfund und er gewann zwei Pfunde noch oder 10 Pfunde dazu. Du musst was aus deinem Leben machen, gewinn. Und nur das ist, was zählt. Nicht, ich habe alles bewahrt, ich habe alles gut beschützt. Gott braucht keinen Schützling, keinen Schutz. Er kann sich selber bewahren. Aber du sollst wuchern mit dem, was er dir gegeben hat. Das ist, genieße dein Leben. Fang an zu genießen. Paulus sagt, was mir Gewinn war, das ist mir Verlust. Und was mir Verlust war, wurde mir zum Gewinn. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen und Gott nicht gehorchen, plagen wir uns selbst, schwitzen unnötig und bereiten uns unnötige Schmerzen. Israel hat die Wege Gottes nicht erkannt und sie gingen in die Irre. Aber der Kämmerer, der bekehrt sich, lässt sich taufen und er zog fröhlich seine Straße. Ach, er hat gesungen, ich bin getauft. Wie haben wir gesungen? Ich ging zum Fluss und das war eine Pfütze, wo er getauft wurde. Ja, nur eine Pfütze. Ich war mal an dieser Pfütze, wo der anscheinend seine Straße von Gaza getauft worden wurde, auf der Insel Sinai, auf der Halbinsel Sinai. Er zog seine Straße weiter. Da musste keine Kirche sein, keine Kathedrale. Das Äußere zählt nicht. Sogar eine Dreckpfütze reicht aus, um getauft zu werden. In aller Liebe. Er hat gefunden, den wahren Messias, von dem er gelesen hat. Wir haben in der Bibel Menschen, die haben sich riesig gefreut. Der verlorene Groschen, verlorene Schäflein ist gefunden worden. Wohlstand kann uns verarmen, aber Wohlstand kann uns auch reich machen. Je nachdem, wie wir das gebrauchen. Und jetzt noch ganz schnell ein paar Gedanken. Wer nichts tut, wer nur mühselig am Markt rumsitzt, ja, was soll ich tun für den Herrn? Was will der Herr? Mach die Augen auf und du wirst genug Arbeit für das Reich Gottes finden. Und dann musst du nicht zu Hause vor der Glotze hocken. Und dann musst du nicht da dumme Sachen denken und machen. Mach dir Augen auf. Da ist so viel Not in dieser Welt. Geh nicht an der Not vorbei. Da liegen so viele Menschen unter den Räuber. Ich gehe beten. Ich gehe in den Tempel als Levit und Priester. Sei ein barmherziger Samariter. Viele Menschen wissen nicht, was Segen wirklich ist. Da gibt es ein einfaches Volks, also ein Spruch, Volksspruch. Sich Regen bringt Segen. Sich Regen bringt Segen. Tu was. Du was, geh raus auf die Straße und klopfe jemand auf die Schulter. Der wird sich erschrecken vielleicht und sagen, was machen Sie da? Ich wollte Sie nur ermutigen. Vielleicht hat Sie jemand bis heute zu diesem Augenblick noch niemand auf die Schulter geklopft, nicht einmal Ihr Vater womöglich. Ja? So viele Menschen haben keine Anerkennung. Ehre die Menschen, nicht nur Gott. Anerkenne die Menschen. Der Gesegnete hält sich am Gesegneten und bleibt gesegnet und er verbreitet den Segen. Der Henoch führte ein gottseliges und gottwohlgefälliges Leben, ein göttliches Leben. Überleg einmal, ein göttliches Leben lebte er. Und die Welt war voller Teufel und Dämonen damals. Ja, und dann wurde er von Gott weggenommen. Er zeugte Söhne und Töchter. Also er hat eine Familie gehabt und konnte dennoch ein göttliches Leben leben. Er hat ein Geschäft gehabt, war wahrscheinlich ein Scheich. Und weil er ein göttliches Leben lebte, hat Gott ihn weggenommen. Hat die Sintflut nicht mehr erleben müssen, die ganzen Katastrophen. Er hat auf die Stimme Gottes gehorcht und gehört und getan, was der Herr wollte. Das, was du hörst, ist dein Kapital, dein Vermögen. Und das solltest du einsetzen, damit wuchern mit diesen Funden. Viele lernen nur und studieren und büffeln und so weiter und leben das Gelernte nicht aus, setzen nicht um. Weißt du, was nützt es, wenn du 1000 Predigten hörst? Und du setzt nicht einmal einen Buchstaben um. Bei vielen bleibt das Gute nur im Kopf, in der Theorie. Sie haben das gute Wissen. Aber die Bibel sagt, werde Täter des Wortes. Das, was du für Eindruck hast. Guck mal, die alte Frau kann ihre Tasche nicht mehr tragen. Die ist so pucklig. Kann ich vielleicht helfen, dieser Frau? Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Da denkt, ein Räuber kommt und überfällt sie. Viele sind voller Theologie von Gottgelehrsamkeit. Aber die Praxis, die Umsetzung fehlt. Verwirkliche dein Leben. Alles ist nur Haschen nach Wind. Nur das, was du von dir aus, nicht auf Befehl vom Pastor, nicht auf Befehl von irgendeinem General, Politiker oder Prediger, sondern von dir aus getan hast, das ist getan. Für die Ewigkeit und für Gott. Ja, verwirkliche deinen Glauben. Gestalte deinen Glauben. Es gibt Verbotsschilder und Gebotsschilder draußen auf der Straße. Und die Schilder sind ein Segen. Achte auf die Warnungen Gottes, was Gott dir persönlich sagt. Pass auf, hier ist gefährlich. Gott warnt uns vor Angriffe, von Unruhe und Stress. Leg Pausen in dein Leben ein. Achte, du bist nicht nur zum Arbeiten da. Wir zerarbeiten uns in der Menge unserer Wege manchmal. Die Bibel spricht vom frommen Stress, vom falschen Eiter, von Eifer, von falschem Fanatismus. In der Stille liegt die Kraft. Wenn ihr stille werdet, kann ich für euch was tun, hat der Herr gesagt. Nicht so viel schwätzen und nicht so viel plärren und nicht so viel klagen und nicht so viel jammern. Ruhig bleiben. Und jetzt lass Gott arbeiten. Ja, und das ist, wie man sein Leben genießt. Dann geht man durch das Rote Meer und die Meere haben an der anderen Seite. Nehmt ihr Tamburin mit Ross und Mann und Wagen, hat der Herr sie geschlagen. Verstehst du? Hast ein Erlebnis. Kannst jubeln und jauchzen. Wenn du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird dir alles andere, was du brauchst, zufallen. Ich sag dir nur Sätze. Alles andere ist nur Haschen nach Wind. Genieß das Leben, das will gelernt werden. Wie heißt es in der Bibel? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird es wohl machen. Wo ist das Wohlmachen? Ich bin krank, ich bin schwach. Du musst ein Feinschmecker werden, um das Leben zu genießen. Die Bibel sagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ja, der verlorene Sohn landet am Schweinetrock und will Schweinefraß zu sich nehmen. Und der Bauer sagt, nein, lass das in die Viechern, das sind meine Tiere. Und da kommt er zur Besinnung. Manchmal muss uns was verboten werden, damit wir das Leben genießen, damit wir zu uns selber kommen. Ach, das ist nichts für mich. Und dann kommen wir auf den richtigen Gedanken. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Ich will mir nach Hause aufmachen und nach Hause gehen. Gott will unsere Nöte ausfüllen mit seinem Reichtum. Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch und schenkt mir voll ein. Als Kind Gottes muss ich einfach nur lernen, als Königskind zu leben, nicht nur vom Schweinefraß und was die anderen wegwerfen, was die anderen weggeben, was die anderen nicht mehr brauchen. Nein, du sollst nicht alles fressen und schlucken, was auf den Tisch kommt. Werde wählerisch. Für dich persönlich, das ist nicht gut für mich. Daniel und seine Freunde, die haben gesagt, von diesem gefrästes, haben sie nicht gesagt, aber gedacht haben sie es, von diesem gefrästes Königs werden wir nicht essen. Wir wollen Salat und Wasser. Und die waren nach 10 Tagen schöner und intelligenter wie alle anderen miteinander, die dort auf der Hochschule waren. Ernähre dich nicht von der Asche und nicht von den Abfällen, von wem auch immer. Es ist populär heute, dass Leute ja überall sich durchfressen. Und da die Abfälle aus dem Container holen. Ja gut, arme Leute können das machen vielleicht, sollen es machen vielleicht. Aber wir als Christen, wir sind Königskinder, ihr Lieben. Und wir sind etwas Besonderes. Bei Gott ist manchmal weniger mehr und besser. Deshalb, du musst nicht alles schlucken. Verzicht ist ein Gebot Gottes, um gesegnet zu werden. Genieße dein Leben, indem du nur das nimmst, was aus Gott kommt, von Gott kommt, aus seiner Hand kommt. Was nicht ausdrücklich von Gott kommt, das musst du auch nicht schlucken und annehmen, von wem auch immer ist. Selbst wenn ein Engel vom Himmel dir kommen würde und was servieren würde. Bitte Gott, um was du brauchst, um das Leben zu genießen. Bitte Gott, Herr, gib mir heute unser täglich Brot, gib uns heute. Deshalb ist diese Bitte so wichtig in der Bibel. Warte auf die Stunde Gottes, bis er dir was serviert. Er liefert just in time. Hab Geduld. Er tut es im richtigen Zeitpunkt. Wenn es nicht heute ist, wird es morgen sein. Lerne warten. Der Vater des Glaubens, dieser Abraham, hat lange gewartet, bis er einen Jungen bekommen hat, diesen Isaac. Und wir müssen lernen, auch auf die Stunde Gottes zu warten, bis es soweit ist. Nicht nur beschleunigen und dem lieben Gott noch nachhelfen. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Wenn du etwas Gott übergeben hast, ich komme noch auf einen Punkt, das ist mir so wichtig, ist bei der Vorbereitung ist mir so groß geworden. Wenn du was Gott übergeben hast, nimm es nicht mehr zurück. Wenn du Gott anvertraut hast, deine Kinder, lass deine Kinder beim lieben Gott. Wenn du deinen Partner Gott anvertraut hast, lass deinen Partner beim lieben Gott. Nimm es nicht mehr zurück. Wenn du ein Problem Gott anvertraut hast, dann nimm das Problem nicht mehr zurück. Es ist Gottes Problem jetzt. Jetzt muss er damit fertig werden. Nicht mehr ich. Aber viele Christen beten immer wieder, wiederholen, nochmals und nochmals und nochmals und nochmals. Und die werden damit nicht mehr fertig. Du hast Gott abgegeben, ist bei Gott und lass es bei Gott bleiben. Gott ist dafür verantwortlich. Dein Problem ist jetzt Gottes Problem. Du musst dich damit nicht mehr rumschlagen. In meiner Bibel heißt es, werfet alle eure Sorgen auf ihn. Und wenn du weggeworfen hast, hast du es nicht mehr in der Hand. Und geh nicht und such, wo ist das geblieben? Was ist dabei rausgekommen? Du hast Gott abgegeben und lass es bei Gott bleiben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der alles weiß, wie es mit uns geht, was unser Problem ist und wie unser Leben aussieht. Und ich weiß, dass ich alle meine Sorgen, alle meine Probleme, all meinen Kummer auf dich werfen kann und du sorgst für uns. Halleluja. Und wenn hier unter uns Menschen sind, die dein Wort gehört haben und dein Wort verstanden haben, wie lebe ich richtig? Wie genieße ich das Leben richtig? Herr, ich möchte sie einladen. Kommt zu dem Herrn. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, sagt der Herr. Und ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe geben. Herr, ohne dich ist alles sinnlos. Das ganze Leben. Da wäre es besser, wir wären nicht geboren. Wenn wir dich nicht aufnehmen, wenn wir dich nicht finden, wenn wir dich nicht entdecken, ist alles nur Blödsinn. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dich finden durfte. Ich habe oft gedacht in meinem Leben, ist das wirklich alles? Herr, und ich habe eines gemerkt, nein, es ist nicht alles. Du hast uns noch so viel zu geben, auch heute noch an diesem Tag. Segne uns, Herr Jesus. Amen. Amen. Preis Gott.